Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie immer, Steffen Pasler, Rechtsanwalt von den ETR-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich, freue mich hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Jetzt so, ja, schon ziemlich tief ja im Jahr. Und wir haben jetzt auch noch mal ein paar spannende aktuelle Themen mitgebracht. Und ich würde mal starten, Steffen. Es gibt bei den Steuerberaterkammern nämlich jetzt eine Forderung wieder einmal zum Jahresende gegenüber dem Bundesjustizministerium. Es geht um das Einreichen bzw. Veröffentlichen der Jahresabschlüsse für das Jahr 2024. Die müssten eigentlich bis zum 31.12.2025 veröffentlicht werden. Das klappt nicht immer ganz so bei den Steuerberatern. Das liegt oft auch noch an den Corona-Hilfen tatsächlich, weil es da viele Rückfragen gibt, die schnell beantwortet werden müssen. Das führt zu Verzögerungen im Ablauf dann des Steuerberaters und die kommen nicht immer so ganz hinterher. Deshalb wurde jetzt beantragt, die 24er Jahresabschlüsse noch bis Ende April 2026 ohne Einleitung von Ordnungsgeldverfahren einreichen zu können. Heißt also, eigentlich müsste ich bis zum 31.12.25 einreichen und dass es dann praktisch sanktionslos sein soll, wenn es noch bis Ende April 2026 sein darf. So, das ist eine Forderung. Wir rechnen damit, dass wie immer zum Jahresende dann erst das Bundesjustizministerium darüber entscheidet. Also müssten alle nochmal dann die aktuelle Tagespresse verfolgen, ob denn das durchgegangen ist oder nicht. Ja, ansonsten nur kurzer Hinweis, das Bundesfinanzministerium hat am 8. Dezember ein Schreiben erlassen. Da geht es um die Bewertung von Tieren in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. Habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Finde ich super spannend, wie man so ein Tier bewertet. Aber wer es dann genauer wissen will, gerne dann in das Schreiben reingucken. Ansonsten, wir haben ja auch eine Spezialisierung Agrar und Forst. Wer dann dazu Hilfe benötigt, die Kollegen von unserer Agrar- und Forstabteilung, die helfen da bestimmt auch gerne. Ansonsten noch mal ganz kurz zum aktuellen Fahrplan der Gesetzgebung, heißt also in der 50. KW. Wie sieht es denn da aus? Im Bundestag soll am 19.12. noch über das Standortfördergesetz gesprochen bzw. abgestimmt werden. Da geht es unter anderem um die 6b ESTG-Rücklage und um geringwertige Wirtschaftsgüter. Mal sehen, ob denn das, also selbst wenn es im Bundestag durchgeht, dann noch im Bundesrat irgendwie mitverwurstet werden kann. Ich bezweifle es, weil die eigentlich letzte Bundesratssitzung für das Jahr 2025 ist auch am Freitag, dem 19. Dezember. Und da haben wir schon fast 90 Tagesordnungspunkte auf der Liste. Ich fürchte, der wird da nicht mehr mit drauf kommen. Was ist da auf der Liste aus steuerlicher Sicht? Also wir haben unter anderem das Steueränderungsgesetz 2025 jetzt da drauf. Da geht es unter anderem um die Umsatzsteuersenkung bei Speisen in der Gastronomie, um die Entfernungspauschalen, Ehrenamtspauschalen und so weiter und so weiter. Das Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz soll da drin sein. Das ist ja auch für dich, Steffen, ne, interessant. Die
Ja,
Aktivrente. Bitte?
Es gibt Arbeit.
Ja, genau. Die Aktivrente soll der Bundesrat dann auch am 19.12. dann darüber beschließen und, und. Also eine ganze Menge steuerliche Themen sind da auf der Agenda. Drücken wir mal die Daumen, dass die dann am 19.12. auch alle durchgehen. Dann zu einem, ja, aus meiner Sicht dann doch praxisrelevanten, aber am Ende vielleicht auch gar nicht so spannenden steuerlichen Thema. Es geht um die Beantragung von Personalausweisen und Pässen. Und als ich das letzte Mal meinen neuen Personalausweis beantragt habe, bin ich natürlich dann zu meinem Bürgeramt gegangen, ohne ein Foto dabei zu haben, ein aktuelles jedenfalls nicht. Und das war aber gar kein Problem, weil die beim Bürgeramt dann selbst ein Foto gemacht haben und mir dann irgendwie 6 € dafür abgerechnet haben. Und als Steuerberater fragt man sich natürlich, wie wird denn das Ganze jetzt versteuert beim Bürgeramt? Damit hat sich auch das Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern in einem Schreiben vom 16. Oktober beschäftigt. Und die haben gesagt, ach, das ist eine Nebentätigkeit zum Ausstellen des entsprechenden Personalausweises und damit ist das hoheitlich und damit ist das aus umsatzsteuerlicher Sicht jedenfalls nichts, was der Umsatzsteuer unterfällt. Ja, gut, kann man so sehen. Nächster Punkt. Wir hatten hier schon ein paar Mal darüber berichtet. Es geht um den Datenaustausch zwischen den privaten Krankenversicherungen, der Steuerverwaltung und den Arbeitgebern, gerade wenn es dann um den oder das Lohnsteuerabzugsverfahren im Jahre 2026 geht. Also es geht um private Krankenversicherung, wichtig, wichtig. Da soll es eben jetzt den elektronischen Austausch geben von entsprechenden Daten. Und wer dazu dann noch mal mehr wissen will, das Bundeszentralamt für Steuern hat jetzt auf seiner Seite entsprechende Informationsblätter und FAQ eingestellt. Da kann man sich dann also entsprechend dazu noch mal informieren, wie man da vorgehen sollte. Das Bundesfinanzministerium hat ein Schreiben am 5. Dezember herausgegeben. Da geht es um die steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei betrieblich und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab dem 01.01.26. Das ist also nochmal alles überarbeitet worden, dann mit Stand 2026, wenn es um die entsprechenden Auslandsreisen geht. Ja, und dann noch zu einem Schreiben vom Bundesfinanzministerium, jetzt vom 24. November. Da geht es um die Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz, in der ab dem 01.01.2018 geltenden Fassung. Das ist ja dann eben die neue und dann anzuwendende entsprechende Fassung des Investmentsteuergesetzes. Hier gibt es dann auch nochmal eine komplette Überarbeitung durch das Bundesfinanzministerium, ja, wenn es eben um entsprechende Einnahmen aus diesen Fonds und dergleichen geht. Ein spannendes Thema dann als nächstes. Das Verwaltungsgericht Köln hat über die Corona-Hilfe Profisport 2021 zu entscheiden. Es gab also für Profisportvereine, in dem Fall war es ein Handballverein, nochmal extra Corona-Hilfen. Und das Verwaltungsgericht Köln, auch wieder NRW, und wenn wir hier in diesem Podcast über Corona-Hilfen in letzter Zeit berichtet haben und entsprechende Entscheidungen, die waren praktisch durchgehend alle aus NRW. NRW hat sich mal wieder angeguckt, was ist denn die gesetzliche Grundlage für diese Corona-Hilfe gewesen. Corona-Hilfe ist vom Bund aufgesetzt worden mit entsprechenden Voraussetzungen. Und das VG Köln hat dann aber in das zugrunde liegende Europarecht geguckt, wo drin stand, du musst entweder eine Existenzgefährdung haben oder irgendwelche Liquiditätsengpässe. Dann durften Corona-Hilfen gewährt werden. In den Corona-Hilfen Profisport 2021 stand aber weder das eine noch das andere. Das wurde ja praktisch so als Umsatzausfall gewährt, ohne dass ich sonstige Voraussetzungen richtig erfüllen musste. Und das sah das Verwaltungsgericht Köln als Verstoß gegen das Beihilferecht an. Und da konnte dann auch der entsprechende Handballverein nicht sagen, na ja, aber ist ja aufgesetzt worden, jetzt hätte ich gerne meine Kohle, ich habe doch die Voraussetzungen erfüllt. Dann wurde gesagt, nein, das ist jetzt hier eine nicht ordnungsgemäße Grundlage gewesen und auf dieser Grundlage kriegt ihr keine Corona-Hilfen. Hier muss man also tatsächlich mal sehen, weil das nicht so ganz unüblich war, dass Profisportvereine Corona-Hilfen bezogen haben, ob das dann eben auch auf ganz Deutschland ausgeweitet wird, diese Ansicht des Verwaltungsgerichts Köln. Wenn ich das nochmal angucken möchte, das ist das Urteil vom 5. November 2025 zum Aktenzeichen 16K 3532 aus 23. Ja, und dann nochmal drei kurze Nachrichten. Die Finanzämter in Brandenburg haben mitgeteilt, dass sie ab dem 01.01.2026 keine E-Mail-Postfächer mehr anbieten werden. Also man braucht dann keine E-Mails mehr den Finanzämtern in Brandenburg zu schicken. Die Kommunikation möge dann bitte nur noch über Elster erfolgen. Klar, Brief geht auch noch, aber wenn elektronisch, dann nur noch über das Elster-Portal. Ansonsten, die Weihnachtszeit nähert sich. Thüringen und Bayern haben schon mal angekündigt, dass sie den Weihnachtsfrieden vom 22. bis zum 31. Dezember 2025 einhalten wollen würden. Es werden dann also keine Vollstreckungsmaßnahmen und dergleichen in der Zeit dann erhoben und durchgeführt. Also von daher, die wollen sich dran halten. Normalerweise ziehen die anderen Bundesländer dann aber entweder stillschweigend oder laut rufend bei diesem Weihnachtsfrieden dann auch nach. So, und letzter Punkt aus unserem aktuellen Blog, da nochmal kurz als Update zu den digitalen Steuerbescheiden. Ab dem Jahre 2026, hier hat der Deutsche Steuerberaterverband darauf hingewiesen, dass die mit dem Bundesfinanzministerium im Austausch waren. Und am Ende kristallisierte sich heraus, dass erstens in den Fällen, in denen bisher in die elektronische Bekanntgabe schon eingewilligt wurde oder im Jahr 2026 eingewilligt wird, dann erfolgt die Bekanntgabe grundsätzlich auch elektronisch durch die Finanzämter. In allen anderen Fällen, also wenn ich bisher noch nicht eingewilligt habe oder auch nicht einwilligen möchte, dann erfolgt im Jahre 2026 weiterhin eine postalische Bekanntgabe. Und dann, wenn am 19.12. das entsprechende Gesetz durch den Bundesrat durchgeht, wird ab 2027 dann wahrscheinlich die elektronische Bekanntgabe durch die Finanzämter verpflichtend werden. Dann wird es also immer elektronisch sein. So, das war eine ganze Menge, Steffen. Jetzt kommen wir mal zu den aktuellen Urteilen. Und da habe ich auch noch mal einen kleinen Brüller mitgebracht. Denn der BfH hatte über das Bundesmodell bei der Grundsteuer zu entscheiden, ob die denn verfassungsgemäß war oder gegen die Verfassung verstoßen hat. Hier gab es drei Musterverfahren aus den Bundesländern NRW, Sachsen und Berlin, die unterliegen dem Bundesmodell. Und da hat der BfH gesagt, nein, die Grundsteuer, die ab dem 01.01.25 dann entsprechend anwendbar ist, verfassungskonform. Da sehen die also keinen Verfassungsverstoß. Vor allem, dass es eben ein Riesenmassenverfahren war. Das musste dann so sein, dass man entsprechende Pauschalierung dann auch vornehmen musste als Gesetzgeber. Ansonsten wäre das alles nicht zu handeln gewesen. Und ja, in der Grundlage, jedenfalls auf Bundesmodellebene, sahen sie keinen Verfassungsverstoß. Das hat Bedeutung für die Bundesländer NRW, Sachsen und Berlin, klar, ne, da gab es die entsprechenden Musterverfahren. Aber auch alle anderen Bundesländer, die dem Bundesmodell unterliegen, für die hat eben dann das entsprechende Urteil Bedeutung. Das wären dann also noch Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen. Die sind alle Bundesmodell. Da ist alles verfassungskonform nach Ansicht des BfH. Da brauchen wir also nicht dagegen zu klagen. Alle anderen Bundesländer, also Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen, die unterliegen nicht dem Bundesmodell. Die haben eigene Modelle. Da hat das Urteil eben keine entsprechenden Auswirkungen. Da könnte man also im Zweifel nochmal vor die Finanzgerichte ziehen. So. Das sind die Entscheidungen des BfH vom 12. November 2025 gewesen zu den Aktenzeichen Römisch 2 R25 aus 24 beziehungsweise Römisch 2 R31 aus 24 und Römisch 2 R3 aus 25. So, genug von mir. Jetzt mal zwei Urteile von dir, Steffen.
Ja, ich habe ein Urteil mitgebracht, das halte ich für extrem examensrelevant. Gut, das wird vielleicht nur die Referendare interessieren, aber ich glaube, es ist auch für die Praxis von Bedeutung. Was war passiert? Ein Landwirt hatte ein Fahrsilo in Auftrag gegeben. Schon im Jahre 2009, das ist dann 2010 fertig geworden, zeigten sich bald Mängel an dem Boden. Da waren Risse und der Boden war auch uneben. 2015 erst hatte dann Klage erhoben und wollte für die Beseitigung des Mangels einen Kostenvorschuss in Höhe von 120.000 Euro haben. Das Landgericht hat ihm einen Abzug gemacht, hat ihm grundsätzlich alles zugesprochen, aber gesagt, es gibt nur 80.000, weil er kriegt ja, wenn das Ding saniert ist, ja quasi ein neues Fahrsilo und muss sich ja die Nutzung in den 5 Jahren irgendwie anrechnen lassen. Halt Abzug neu für alt, für alle Juristen das täglich Brot. Nein, sagt der Bundesgerichtshof, dafür haben wir keine Anspruchsgrundlage für diese Kürzung. Wenn denn der Unternehmer hier, also der Käufer, die Mangelbeseitigung nicht verzögert hat, dann braucht er sich auch keinen Abzug neu für alt beschränken zu lassen. Und dann gab es eben die vollen eingeklagten 120.000 Euro. Ja, das war die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 27. November 2025 zum Aktenzeichen Römisch 7 ZR 112 aus 24. Und dann haben wir auch noch ein sehr praxisrelevantes Urteil vom Kammergericht. Wir haben immer wieder Fälle, wo Leute mit Werkverträgen in fremden Unternehmen tätig sind, bringen ihr Material nicht mit, ihr Werkzeug nicht mit und werden nach Stunden bezahlt. Die Kenner unter uns wissen, das ist illegale Arbeitnehmerüberlassung. So einen Fall hatten wir hier auch und stellte sich die Frage, von wem oder wie viel Geld kriegt denn der Verleiher vom Entleiher? Gar nichts, sagt das Kammergericht, weil der Vertrag ist ja nichtig. Illegale Arbeitnehmerüberlassung, 134 BGB, der scheidet als Anspruchsgrundlage aus. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, nämlich Der Entler, ja, wird ja aufgrund einer gesetzlichen Fiktion, Paragraph 10 AÜG, Arbeitgeber dieser illegalen Arbeit, Leiharbeitnehmer. Und das Geld, was er dort erspart, das kann der Verleiher nach bereicherungsrechtlichen Grundsätzen dann von ihm verlangen. Das hat er ja hier in diesem konkreten Fall aber nicht vorgetragen, also ging er leer aus. Das war das Urteil vom Kammergericht Berlin vom 25. November 2025 zum Aktenzeichen 21 U200 aus 24.
Ja, und das letzte Urteil für diese Woche kommt von mir. Und wenn wir mal eine Umfrage machen würden, was denn eigentlich so das häufigste Thema aus steuerlicher Sicht hier bei uns gerade auch bei den Urteilen war in diesem Jahr, dann wird das bestimmt die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung gewesen sein. Und natürlich, um das mal rund zu machen, in diesem Jahr gibt es jetzt wieder ein Urteil des BfH zur erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung. Worum geht es dabei? Nochmal für alle. Wenn ich meine eigenen Grundstücke halte und verwalte und nur das mache, dann fällt grundsätzlich keine Gewerbesteuer darauf an, aufgrund dieser erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung. Das ist eine Ausnahmevorschrift. Also gerade wenn ich zum Beispiel eine GmbH bin oder eine gewerbliche KG oder dergleichen, da würde man immer davon ausgehen, allein von der Rechtsform her, die sind unterliegen der Gewerbesteuer und sind dann eben auch gewerbesteuerpflichtig. Genau, aber eben Ausnahme ist immer, wenn ich dann die Voraussetzung der erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung erfülle, dann komme ich ausnahmsweise aus der Gewerbesteuer raus. Ich betone ausnahmsweise, weil tatsächlich die Voraussetzungen dafür sehr, sehr strikt und sehr eng sind und es halt in der Praxis immer mal wieder vorkommt, dass man sich dann doch nicht genau daran hält und dann die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung natürlich oft rückwirkend dann ja, rausgestrichen wird und man hat sich dann immensen steuerlichen Nachzahlungen sieht man sich gegenüber und das ist natürlich unschön. Also von daher, da muss man immer aufpassen und ein großes Problembewusstsein haben. In dem Fall, den der BfH jetzt zu beurteilen hatte, ging es mal wieder um einen Lastenaufzug. Und ein Lastenaufzug stellt bilanziell steuerlich dann immer eine Betriebsvorrichtung dar. Und Betriebsvorrichtungsüberlassungen, die sind schädlich. Also bedeutet, wenn ich eben dann eine Immobilie habe und die mit diesem Lastenaufzug einem anderen dann eben vermiete, verpachte, dann macht diese Betriebsvorrichtung Lastenaufzug mir meine erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung grundsätzlich kaputt. So, das ist erstmal der Grundsatz, den der BfH aufgestellt hat. Dann hat er aber gesagt, gut, man muss sich natürlich immer mal wieder den Einzelfall angucken. Und in dem besonderen Fall war es jetzt so, dass dieser Lastenaufzug dann doch begünstigungsunschädlich ist, weil es ein sogenanntes Nebengeschäft war. Ja, also da muss man tatsächlich, wir sehen, eigentlich immer Gewerbesteuer, Ausnahme erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung, Ausnahme aber dann wieder Überlassung von Betriebsvorrichtung, Ausnahme dann aber davon wieder, wenn ich ein Nebengeschäft hier habe, was dann begünstigungsunschädlich ist. Also da muss man sich wirklich den Einzelfall angucken. Und wenn man mal Glück hat, so wie in dem Fall, kommt man dann vielleicht doch wieder in die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung rein. Das war das BfH-Urteil vom 25. September 2025, Aktenzeichen römisch 4 R31 aus 23. Ja, Steffen, dann vielen Dank, dass du diese Woche wieder dabei warst.
Gerne doch.
Dann freue ich mich auf unsere nächste Folge, die ja dann auch die letzte für dieses Jahr sein wird. Da bin ich mal gespannt, was da so passiert.
Ich auch. In diesem Sinne.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.